Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, soll uns mit dieser Geschichte, diesem Evangelium vom reichen Mann und dem armen Lazarus, ein schlechtes Gewissen gemacht werden? Ich glaube das nicht. Ich glaube, diese Geschichte spricht uns da an, wo wir ein schlechtes Gewissen schon aus uns selbst heraus verspüren. Sie ruft in mir Momente wach, in denen mir innerlich heiß werden könnte vor Scham. Da gibt es so viele Menschen, denen fehlt das Nötigste zum Leben. Die leben in ständiger Angst. In der Ukraine, in Syrien, in Afrika und ja, auch hier in der eigenen Stadt. Und ich, mir geht es so gut. Ich muss mich um wenig sorgen. Ich habe immer wieder Grund zur Freude. Und das steht so einfach nebeneinander, als wäre das völlig normal. Oft blende ich solche irritierenden Gedanken schnell wieder aus. Manchmal aber, da kommt mir das mit Erschrecken zum Bewusstsein und mit Beschämung. Nein, das ist nicht okay. Es ist jedenfalls nicht okay, wenn ich mich damit einfach abfinde. Kennen Sie solche Gedanken? Die Geschichte, die bietet dafür zunächst einmal einen ganz kindlich einfachen Trost. Sie sagt, im Jenseits wird das alles ausgeglichen. Den Armen, dem zu Lebzeiten alle Freuden versagt geblieben waren, den tragen die Engel gleich nach seinem Tod auf direktem Wege in den Himmel und in Abrahams Schoß. Da konnten ihn die antiken Leserinnen und Leser zu Tische liegen sehen, an der reich gedeckten Festtafel auf dem Ehrenplatz gleich neben dem Stammvater Abraham. Besser konnte es ihm nicht gehen. Der Reiche hingegen, bei dem jeder Erdentag von Glück und Freude erfüllt gewesen ist, der wird zwar ehrenvoll begraben, aber dann landet er im Hades, in der Unterwelt. Dort erwartet ihn quälende Hitze. Ausgleichende Gerechtigkeit also, wenigstens jetzt. Eine Vorstellung wie im Märchen, wo am Ende die Guten belohnt werden und die Bösen ihre Strafe finden und die Maßlosen landen wieder im Essigtopf. Und da gibt es eine kindliche Stimme in mir, die sagt, ja, wenigstens das. So ein Ausgleich wäre gut und gerecht. Umkehrung der Verhältnisse, jedenfalls für eine Weile. Und die alte Vorstellung vom Fegefeuer, die wir Evangelischen nun seit über 500 Jahren deutlich hinter uns gelassen haben, die könnte einem hier doch als etwas Tröstliches in den Sinn kommen. Dabei geht es in dieser Geschichte nicht mal um Strafe und um Belohnung. Es wird weder gesagt, dass der reiche Mann Böses getan hätte oder dass der arme Lazarus ein besonders tugendhafter Mensch gewesen wäre. Es geht zunächst einmal einfach um den Ausgleich für großes Glück und für tiefes Unglück im irdischen Leben. Und das stellt der ehemals Reiche dort unten in der Höllenhitze auch gar nicht in Frage. Er akzeptiert diese neue Aufteilung, wie sie ihm von Abraham auch noch einmal ausdrücklich erläutert wird. Er bittet lediglich um eine kleine Linderung. Lazarus möge doch zu ihm herüberkommen und seine von der Hitze ausgetrocknete Zunge etwas befeuchten. Vielleicht so, wie der Arme früher doch wenigstens hin und wieder etwas von den Essensresten aus dem Haushalt des Reichen abbekommen hat. Ob Lazarus dazu bereit wäre, zu einer solchen Hilfeleistung, zu einer solchen Geste der Mitmenschlichkeit, nun, wo es ihm gut geht, und das womöglich, obwohl der andere ihm seinerzeit immer wieder nicht geholfen hat? Die Geschichte könnte in dieser Richtung weitererzählt werden. Und eine solche Fortsetzung müsste dann nicht einmal aus wiederum kindlichem Harmoniebedürfnis entspringen. Man könnte sich dabei an den sehr grundlegenden Rat erinnern, den der Apostel Paulus und ganz im Sinne Jesu uns Christinnen und Christen ins Stammbuch geschrieben hat. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Hierfür hätte Lazarus dann ein schönes Beispiel abgegeben. Aber das ist nicht die Pointe, auf die hier der Erzähler zusteuert. Ihm geht es nicht um den Armen und um sein Handeln. Ja, mehr noch, selbst wenn er es wollte, Lazarus könnte jetzt nichts mehr tun. Die Kluft ist zu groß zwischen hier und dort, lässt der Erzähler Abraham zu dem Reichen sagen. Da kann niemand hinüber, niemand herüber gelangen, selbst wenn er wollte. Abraham sagt das alles nicht als Vorwurf, so im Sinne von, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Er redet den Reichen sogar ganz freundlich an. Wir haben es gehört, mein Kind, das ist einfach so. Die Aufteilung jetzt, die ergibt sich aus dem, was zu euren Lebzeiten geschehen ist. Und das ist nachträglich nicht mehr zu ändern. Das musst du verstehen. An dieser Stelle könnte man sich die Geschichte nun erneut auch mit einer anderen Ausrichtung vorstellen. So ein krasses zu spät, nichts mehr zu ändern. Ist das überhaupt christlich gedacht? Wie geht das zusammen mit dem Glauben an die Vergebung der Sünden, den wir eben im Glaubensbekenntnis doch gerade auch wieder bekräftigt haben? In einem theologischen Kommentar zu dieser Geschichte wird deshalb mit aller Entschiedenheit festgestellt, diese Beispielgeschichte enthält nichts spezifisch Christliches. Der Evangelist Lukas habe sie vermutlich aus dem Erzählgut des griechisch denkenden Judentums seiner Zeit übernommen. Genau dieses zu spät ist hier aber, so verstehe ich die Geschichte, entscheidend wichtig. Das, wofür wir Menschen verantwortlich sind, das kann nur zu unseren Lebzeiten geschehen. Und das, was wir zu Lebzeiten versäumt haben, das haben wir für immer versäumt. Darüber sollen wir uns auch als Christinnen und Christen nicht hinwegtäuschen, uns nicht darum herummogeln. Hier redet die Geschichte klar zu Verantwortlichen, die für ihr eigenes Leben gerade zu stehen haben. Als Abraham dies dem Reichen klar macht oder in Erinnerung ruft, da unternimmt der noch einen weiteren Versuch. Wenn sich an seiner eigenen Situation nun schon nichts ändern lässt, ob Abraham dann wenigstens Lazarus zu seinen 5 Brüdern schicken könne, damit der ihnen in aller Dringlichkeit zuredet und bezeugt, was sonst auf sie zukommen würde. So würden sie noch zu Lebzeiten gewarnt. Immerhin, das Schicksal seiner Familienangehörigen ist ihm nicht egal. Seine Brüder sollen nicht auch das durchmachen müssen, was ihm jetzt widerfahren ist. Aber dieser Weg von dort nach hier, aus dem Jenseits ins Diesseits unseres irdischen Lebens, der wäre natürlich erst recht unmöglich. Vor allem aber, den braucht es nicht. Denn die Brüder wissen das längst, was sie wissen müssen. Und auch er, der bereits gestorbene 6. Bruder, hätte es wissen können. Darum sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Das ist der Punkt, auf den diese Geschichte hinaus will. Als Menschen, die in der jüdischen Tradition leben, haben sie doch alle die Gebote der Bibel, die Mose einst seinem Volk gegeben hat. Und sie haben alle die eindringlichen Prophetenworte, in denen immer wieder daran erinnert wurde. Da braucht es nichts Zusätzliches. Da braucht es auch keine Warnungen vor irgendwelchen Folgen im Jenseits. Da braucht es eigentlich auch diese Geschichte nicht. Gebote und Prophetenworte sollten aus sich selbst heraus gehört werden. Da gibt es zum Beispiel die Erinnerung beim Propheten Micha. Die müssten sie doch alle im Ohr haben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe üben, das bedeutet solidarisch sein, dem beistehen, der deine Hilfe braucht. Das ist dir gesagt, Mensch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dies grundlegende Gebot für alles gesellschaftliche Miteinander. Ganz zentral steht es im 3. Mosebuch. Und dazu gibt es eine Reihe von Geboten, in denen wird das dann in exemplarischer Weise konkretisiert. Einstehen für diejenigen, die nicht für sich selbst sorgen können oder die in Not geraten sind, das ist erst einmal Aufgabe der Familie und der Sippe. Aber es gilt darüber hinaus auch für alle Bedürftigen im Lande. Es gilt auch für die, die als Fremdlinge im Land leben. Konkret hieß das dann zum Beispiel, dass bei der Ernte nicht alle Ränder des Ackers komplett abgeerntet werden sollten. Was dort stehen blieb, das durften Arme für sich nutzen. Nicht alles einstreichen wollen, sondern etwas übrig lassen. Und vom Zehnten, also von der 10%igen Abgabe auf alles, was geerntet oder was anderweitig erwirtschaftet wurde, von diesem Zehnten wurden alle 3 Jahre ein Teil in eine Kasse eingezahlt zur Unterstützung von Armen, von Witwen und Waisen. Also der Grundgedanke der Sozialpflichtigkeit des Eigentums schon vor 2500 Jahren. Mit solchen Geboten war schon den Menschen im alten Israel eine soziale Grundausrichtung über den Familienverbund hinaus vorgegeben. Und daran sollte man sich auch in anderen Lebensbereichen orientieren. Und wenn dann trotz solcher Gebote Menschen durch ungerechte Entwicklung in der Gesellschaft in Armut und Not gebracht wurden, dann traten Propheten auf den Plan und haben mit aller Entschiedenheit protestiert, immer wieder. So erinnert der Prophet Jesaja nicht nur an die Verpflichtung der wohlhabenden und einflussreichen Menschen, nach Recht zu trachten, Unterdrückten zu helfen, Waisen und Witwen ohne rechtlichen Vertreter den nötigen Beistand zu geben, sondern er schreibt auch zum Beispiel diese heute geradezu aktuell klingenden Sätze: Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Und der Prophet Amos, der prangert Spekulanten an, die nur darauf warten, dass sie beim Verkauf des Korns das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen können, um ihren Profit zu erhöhen und um die Armen in Abhängigkeit zu bringen. Auch da stehen aktuelle Parallelen durchaus zum Nachdenken im Raum. Schon mit diesen Zitaten ist wohl zur Genüge gesagt, was der Reiche auch schon zu seinen Lebzeiten hätte hören und beherzigen können. Gerade diejenigen, die soziale Verantwortung in höherem Maße übernehmen können, die sind bei Mose und den Propheten besonders angesprochen. Eine so unüberwindbare Kluft zwischen dem Reichen im Haus und dem Armen vor seiner Tür hätte es nicht zu geben brauchen. Und die Brüder sollten wissen, wie sie ihrer mitmenschlichen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen können. Diese Gebote aus der Tradition des Volkes Israel, die gelten nun in ihrer Grundausrichtung ebenso für Christinnen und Christen. Für uns mag das heute selbstverständlich klingen. In den Klärungsprozessen der frühen Christenheit war es das aber noch keineswegs. Bedeutete der Glaube an den auferstandenen Jesus nicht gerade, dass man solche bloß irdischen Fragen hinter sich lassen konnte? Hatten die Gebote Israels für Christen überhaupt noch Bedeutung? Sollten Propheten nicht auf ganz andere Weise einen ganz und gar spirituellen Zugang zu Gott eröffnen? Vor dem Hintergrund solcher damaliger Diskussionen haben wir vorhin in der Lesung aus dem 1. Johannesbrief die klare Ansage gehört: Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Auch hier geht es um die praktizierte Nächstenliebe im Sinne von füreinander da sein und in der Not helfen und Beistand leisten. Und der Evangelist Lukas, der betont das besonders, Was hierzu bei Mose und bei den Propheten zu hören ist, das gilt für uns Christinnen und Christen ganz genauso. Das ist die sehr Erwachsene, die uns in unserer Verantwortung, in unserer eigenen Verantwortung ansprechende Pointe dieser Geschichte. Auch wenn die ganz kindlich damit begonnen hat, dass der Arme, dem es hier so schlecht gegangen ist, es wenigstens im Himmel nun so richtig gut haben soll. Das Ziel der Geschichte ist unsere Verantwortung für das Miteinander jetzt und hier. Spezifisch christlich, exklusiv christlich ist das dann zwar nicht, ganz im Gegenteil. Lukas bekräftigt hier ja gerade den Zusammenhang zwischen jüdischer und christlicher Tradition. Und das hat dann darüber hinaus eine Wirkungsgeschichte, die geht viel weiter. Die starke soziale Komponente im Islam hat hier eine kräftige Wurzel. Und die Grundgedanken von Solidarität und von Subsidiarität im modernen und säkularen Sozialstaat, die lassen sich ebenfalls auf Mose und die Propheten zurückführen. Denn das, was Mose und die Propheten zu sagen haben, das birgt seine humane Überzeugungskraft in sich selbst. Deshalb kann der Erzähler am Ende sogar noch diese zusätzliche Pointe anfügen. Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Auch der Glaube an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, ist vom Hören auf Mose und die Propheten nicht zu trennen. Und dem Glauben an die Vergebung der Sünden, dem fehlt der Ernst, wenn wir nicht ebenso ernsthaft das beherzigen, was Mose und die Propheten für unser Miteinander zu sagen haben. Und wenn dann diese Geschichte uns nicht auch immer wieder im Gewissen berührt. Da können wir dann zwar mitdenken und sollen es auch, dass wir heute in einem Sozialstaat leben und dazu ja schließlich auch beitragen, zum Beispiel durch unsere Steuern, dass wir ja da auch dazu beitragen, dass Menschen in Not kompetent geholfen werden kann. Also nicht alles geht nur durch das eigene Tun und das andere, das ist alles auch ernst zu nehmen, hat Gewicht und dafür sind wir verantwortlich. Wir müssen uns auch nicht für alle Not in der Welt und um uns herum persönlich verantwortlich fühlen. Auch das wäre eine Art von Maßlosigkeit. Aber die Bereitschaft, uns anrühren zu lassen und da, wo wir es können, dann auch wirklich zu helfen, die gehört immer ganz wesentlich dazu. Dann allerdings, und das möchte ich nun ganz zum Schluss auch sagen, dann brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir dankbar und fröhlich die guten Dinge in unserem Leben genießen und, besser noch, sie mit anderen teilen. Und dazu sage ich dann auch mit gutem Gewissen Amen.